Ja, schön euch zu sehen, diesen Morgen, wo wir schon so viel miteinander erfahren haben, diesen Tagen. Habe so das Gefühl, dass ihr euch sehr tief einlasst. Und meine Erfahrung in den letzten Jahren eigentlich ist, dass wir, wo wir auf der einen Seite, da können wir sagen, wir haben das Privileg auch, dass wir Zeit und Raum und irgendwie auch Geld und die Möglichkeit haben, daran zu arbeiten. Auch die Bewusstheit, würde ich sagen, empfinde ich oft als ein Geschenk. Heißt nicht, dass andere das nicht haben oder schlechter sind, aber ich empfinde oft, dass das höhere Maß an Wachheit für das, worum es geht, als Geschenk, nicht als eine Leistung von mir. Und dass wir dieses Privileg haben, so tief an uns zu arbeiten, ist das eine. Und das andere ist auch, dass wir damit auch etwas tun, was weit, weit über uns hinaus wirkt. Früher habe ich mal so einen Satz kreiert: In unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel, bezogen auf die Meditationspraxis. Und das können wir wirklich sagen, weil auch wenn die meisten von uns vielleicht nicht so leben, aber Menschen, die ihr Leben der Meditation oder einer anderen spirituellen Praxis widmen, niemand würde sagen, die, oder zumindest mit was anfangen kann, die tun nichts. Das sind die großen Faulenzer, die hocken den ganzen Tag in ihrer Höhle, praktizieren Tag und Nacht. Sondern wir würden sagen, ja, das ist geheimnisvoll und das muss man, dazu muss man berufen sein, aber die tun vielleicht mehr für die Welt als wir, die wir dauernd rumrennen. Das heißt, wenn wir an uns arbeiten, geschieht etwas auch in diese Welt hinein. Chögyam Trungpa hat mal gesagt, Emotionen, auch gerade die heftigen Emotionen, sind wie herumlaufende, hungrige Hunde. Wenn sich ihnen endlich jemand erbarmt und sie füttert, dadurch, dass wir mit ihnen arbeiten, Zuwendung, Bewusstheit, Aufmerksamkeit und Transformation geben, dann geben sie endlich Frieden und kläffen nicht vor der nächsten Tür. Also, wir erlösen, so sagt er, wir erlösen auch die Menschheit, die Menschenfamilie ein Stück von den Emotionen und Zuständen und Traumadingern, mit denen wir hier arbeiten. Das ist nicht das erste Ziel, da würden wir über uns hinweggehen, aber es ist ein Effekt, der geschieht, wenn wir authentisch mit uns unterwegs sind. Und in einer Zeit, wo vieles im Umbruch ist und vieles schwierig ist und nicht so einfach und viel auch Verwirrtes in uns Menschen da ist, in uns allen, und wo, ich würde so sagen, viele, 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 viele Menschen sind unterwegs heute. Aber so bei dem, was wir nennen, jetzt gar nicht abwertend, aber einfach als Pluralwort, bei den Massen ist es noch nicht ganz angekommen. Wir haben im Mainstream immer noch ein spirituelles Tabu. Manchen Ländern mehr, manchen weniger. Das heißt, da ist auch ein enormer Druck. Und wenn sich dann endlich ein paar Menschen finden wie wir, die das machen, dann ist das wie eine Erwartung aus dem transpersonalen Feld. Ja, dann wollen wir auch was davon. Und das spürt ihr auch manchmal in der Dichte und Tiefe, die eure Prozesse haben. Das ist immer auch was Transpersonales drin. Nicht im Sinne von, wir arbeiten mit Emotionen, die uns nicht gehören. Alles, was dir, was du fühlst, gehört dir. Sonst würdest du es nicht fühlen. Aber so, dass wir nicht nur für unser personales Dasein und unsere Wellness und unser Besserbefinden arbeiten, sondern dass das immer auch diesen letztlichen Aspekt von Mitgefühl, von Liebe, von für das Größere Bedeutung hat. Das wollte ich so vorweg einfach nur mal sagen. Und da finde ich euch sehr, sehr gut und sehr mutig unterwegs. Okay. Dann würde ich gerne eine Skizze anbieten zu diesem verwirrenden Thema Ego und Selbst und alles dazwischen und rauf und runter. Die Konfusion besteht aus meiner Sicht unter anderem in einem sprachlichen Problem. Ihr könnt, wenn ihr etwas die spirituelle, vor allem spirituelle, ganzheitliche Literatur, also die ins Psychologische auch ausgreift, studiert, also die seriöse Literatur, meine ich jetzt nicht irgendeinen esoterischen Ding, sondern wirklich die großen Leute, die ja zum Teil auch promovierte Psychologen sind oder Therapeuten und so. Wenn ihr die studiert in Ost und West, dann könnt ihr Folgendes sehen. Da wird unter Umständen gleichgesetzt Ego gleich Ich gleich Selbst gleich Maske gleich falsches Ich gleich existiert nicht gleich Konstrukt gleich nicht erwacht und so weiter. Wir können den Zirkel noch ein bisschen weiter drehen. Die Konfusion, die da drin zum Beispiel besteht, ist, dass es diese andere Kette auch gibt, Selbst gleich reife Persönlichkeit, gleich Leben aus dem wahren Wesen, gleich Essenz, gleich individuelles Bewusstsein. Und wenn ihr diese zwei Beispielketten, kann man jetzt sogar erweitern, zusammenlegt, merkt ihr, gibt es Überschneidungen, da passt was nicht. Für mich zum Beispiel der Kernpunkt ist, dass von manchen Schulen das Selbst, auch von traditionell buddhistischen Schulen, das Selbst als das beschrieben wird, was wir heute das Ego nennen würden. Wenn der Buddha sagt, es gibt kein Selbst und das zu dich schauen ist Erwachen, dann meint er nicht, dass du weg bist, bewusstlos oder gar psychotisch, sondern er meint das, wovon wir heute mit dem Ego sprechen. Deshalb gilt es zu verstehen, was dieses Ego oder welches Wort wir auch da immer einsetzen. Wir können A49 dazu sagen. Ist völlig wurscht. Ja, aber dieses Phänomen, das wir haben, das viele zunächst zumeist mit Ego beschreiben, das zu verstehen, was unser Geist tut, das darum geht's. Und die Worte könnt ihr dann auch, dann könnt ihr mit den Worten improvisieren. Und dann seht ihr auch, wo jemand unter Selbst das Ego versteht oder unter Selbst die Fülle der Persönlichkeit, wie zum Beispiel C.G. Jung. Der hat gar keinen Ego-Begriff eigentlich, der hat nur einen Ich-Begriff. C.G. Jung hat Ich als Organisationsinstanz, unser Alltagserlebnis und Handlungsfähigkeit. Und er sagt, das ist klein wie eine Erbse. Und riesig wie ein Kürbis ist das Selbst. Das ist ein witziger Vergleich. Und vielleicht noch viel größer. Das Selbst ist die Fülle unserer Persönlichkeit, inklusive unserer transpersonalen, spirituellen Dimension, die bei ihm als kollektiv Unbewusstes auftaucht. Nur als Beispiel. Also lasst euch da nicht verwirren. Vielleicht kennt ihr folgende Situation. Tast mich mal ein bisschen ran mit einem Beispiel. Vielleicht kennt ihr folgende Situation. Ihr unterhaltet euch mit einem Menschen, dem ihr vertraut. Und vielleicht ist euer Gegenüber, erzählt euch was sehr Persönliches. Vielleicht ist da eine ganz bestimmte emotionale Färbung im Raum, die sich sehr echt, sehr offen anfühlt. Vielleicht eine Trauer oder eine Berührtheit oder eine Liebe, von dem dein Gegenüber dir gerade erzählt. So, dann klingelt das Telefon. Also du bist bei dieser Person zu Gast. Das Telefon klingelt, ihr Telefon, sie geht dran. Da ist jemand vielleicht aus dem Arbeitsbereich, Kollegin, ruft an, mit einer arbeitsmäßigen Frage. Oder irgendwas Offizielles, was anruft. Gesundheitsamt, Landratsamt, irgendwer. Ja, so. Plötzlich shiftet diese Person. Und wenn du der zuhörst, hast du das Gefühl, ist ein völlig anderer Mensch. Dies, gehen wir mal davon aus, durchaus freundlich, vielleicht ein bisschen witzig, locker, glatt. Du hast fast das Gefühl, wenn du dahin fühlst, du könntest an der Sprachoberfläche abrutschen. Das ist eine gewisse Glattheit von sich nicht in die Karten gucken lassen. Natürlich, logisch. So, dann ist das Telefonat zu Ende, setzt sich wieder hin, vielleicht ein bisschen Einstimmungsphase und dann seid ihr wieder in dieser anderen Ebene. Das finde ich ist ein unverfängliches Beispiel. Überhaupt eben, ich will auch weg von diesem Gut-Böse. Ego ist der böse Bube, in uns oder das böse Mädchen. Das ist Nonsens. Das ist ein gutes Beispiel, wie wir das beobachten können. Wir können es oft bei anderen leichter sehen als von uns selber, das ist ein bisschen tricky. Und wir können sehen, hier ist eine Maske, hier ist eine Rolle, die ist für diese Funktion völlig in Ordnung. Diesem Amt oder dieser Kollegin muss dein Gegenüber, die Frau, mit der du sprichst, sag mal, die Freundin von dir, muss dir nicht erzählen, dass sie gerade ein tiefes Thema berührt hat und im Gespräch ist, wo sie vielleicht traurig ist oder ihr Herz sich öffnet. Das ist unpassend. Das heißt, diese Maske ist hier nützlich. Ja, aber glatt, es ist nicht sie ganz. Das ist ein Stückchen von ihr. Das ist diese Oberfläche. Das ist eine Annäherung an das, was Ego meint. Diese Art Maske, die in einer bestimmten Funktion durchaus hilfreich sein kann, wenn wir biografisch es sehen würden, würden wir sagen, die hilfreich sein konnte, wo wir mal mit überlebt haben. Das Thema hatten wir ja gestern, ja. Und, aber das bist nicht, das ist nicht diese Frau, mit der du sprichst. Die spürst du, wenn sie dir erzählt von ihrem Thema, ihrer letzten Beziehung und wie das auseinanderging und welche tiefe Liebe als Beispiel sie für diesen Ex-Partner dennoch immer empfindet und wo Tränen fließen und Herzöffnung und Wärme im Raum ist und absolute Authentizität. Und du spürst das. Das muss einem keiner erklären. Beide spüren das. Als Beispiel. Ja, das ist, hier ist zugelassen, diese andere, das ist unter dem Ego, hinter der Maske ist das, was wir eigentlich schützen, unsere wahre Persönlichkeit, unsere authentische Persönlichkeit, wäre ein modernes Wort dafür. Oder etwas mehr von der Bewusstseinsforschung oder vom tieferen, auch spirituellen Sprachgebrauch. Wir können sagen, hier ist jemand gegenwärtig als individuelles Bewusstsein. Ein schönes altes Wort dafür finde ich Seele. Es kommt bei manchen großen Lehrern, zeitgenössischen Lehrern, interessanterweise wieder neu. Seele ist nicht gleich Psyche im Sinne von Psychologie. Psyche ist ein Aspekt von Seele, aber nicht alles. Seele ist Fülle. Die Kunst hat oft einen starken Zugang zu Seele. Wenn ihr Rilke lest, könnt ihr Texte von ihm finden, wo die Seele so weit wird, dass das ganze Universum darin Raum hat. Bis wohin reicht mein Leben? Und wo beginnt die Nacht? Ja. Gedichte, Seele, Weide, Seele ist riesig. Ja. Und es hat was Individuelles. Es ist nicht verschwimmen im All einen. Es ist individuell. Seele, individuelles Bewusstsein, finde ich, ist ein sehr, sehr hilfreiches Wort dafür. Auch wenn es sehr technisch klingt, aber es ist klar. Individuelles Bewusstsein, da drin ist auch impliziert, es gibt ein nicht individuelles Bewusstsein, nämlich das universale, göttliche oder Seinsbewusstsein. Die Totalität ist auch Bewusstsein. Und dazu gleich mehr, wie das zusammenhängt. Also individuelles Bewusstsein oder Seele, Daseinsraum, Wesensraum, ist ein bisschen dichterischere oder freiere Sprache, die ich manchmal auch mag, ist dieser Raum, der wir wahrhaft sind, in dem das geschieht, was unsere einzigartige Reise ist. Und das nennen wir modern authentische Persönlichkeit, nicht im Sinne von Person oder Persönlichkeit als Maske, sondern in diesem Sinne von Durchklingen. Auch hier wieder ist die Sprache manchmal eine Falle. Also, es gibt diese Maskenqualität, Ego genannt, Maske oder Schale, leere Schale. Und es gibt dies, was wir wirklich sind, und dazu gleich nochmal mehr. Ein wichtiger Punkt ist gerade mit dieser Maske oder mit dieser Schale. Das ist Ego. Das ist eine Reflexionsfläche. Das ist nicht leicht zu parken, das Ego. Der Trick da drin ist, die Meister sagen uns, es existiert nicht, aber wir spüren, es ist wirksam. Der Trick da drin ist, dass unser Geist dazu neigt, alles, was er erkannt und verstanden hat oder zu verstehen meint, zu verdinglichen. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Das heißt, unser Geist hat diese Erfahrung von, das bin ich. oder wir haben diese Erfahrung von, ah, das bin ich. Und unser Geist macht daraus die Identität, ja, genau, das bin ich. Genau dies hält quasi den Film an, Filmstopp. Dies und nichts anderes, macht ein Foto draus und zeigt das allen, das bin ich. Aber das war nur ein Moment aus dem Filmablauf deiner Lebendigkeit. Das ist Ego-Bildung. Das Ego ist die Verdinglichung unseres individuellen Bewusstseins. Individuelles Bewusstsein ist weit, fluides, kannst du nicht greifen. Seele ist weit, das kannst du nicht greifen und festschreiben. Gott sei Dank. Ja. Wir sind eine Reise, wir sind eine Bewegung, wir sind nicht begreifbar, wir sind ein Mysterium. Und weil es das zu tough ist und weil wir manchmal als Kinder in Umständen landen, wo den anderen ihr eigenes Menschsein auch schon zu tough ist, und dann unseres als kleine Kinder nochmal zusätzlich, schonen wir die anderen, machen ihnen nicht die Angst, die wir ihnen eigentlich machen können, indem wir ihnen zeigen, hey, das Leben kannst du nicht kontrollieren. Wir sind unbegreifbare Wesen, du auch. Du an die Adresse der Eltern. Ja, kaum ein Kind hat die Power, das zu sagen, rüberzubringen. Also nehmen wir uns zurück und machen das Gleiche wie die, nämlich auch eine Schale drüber. Sind alle schön geschützt. Wir leben halbwegs friedlich miteinander, aber wir wissen überhaupt nicht, wer wir sind. Weder voneinander noch von uns selber. Weil wir dann dazu neigen, zu glauben, dass wir das sind. Wir starren in diese Schale, die eine Reflexion ist, wie ein Spiegel, den du dir vorhältst, und du glaubst, dass du das bist, weil es fühlt sich so schön fest an und sicher. Sicherheitsbedürfnis. Ja? Und du kriegst den Blick nicht mehr davon weg. Du bist wie gebannt davon, weil, auch wenn das nicht toll ist, auch wenn du dich vielleicht gar nicht magst, aber du weißt wenigstens, dass du das bist. Und wir kriegen nicht den Shift hin, dass wir uns gleichsam, würde ich sagen, umdrehen oder schöner gesagt von der Erfahrung her, dass unser Blick wie nach hinten geht in die Tiefe, wer wir wirklich sind, weil da wäre die Erlösung. Das wir merken, das ist ja nur Reflexion. Das ist so ein bisschen wie, ich nehme jetzt mal das Bild vom Meer und den Wellen, weil dann können wir nochmal auch auf das universale Bewusstsein eingehen, was Willig ist, auch in einem schönen Buch, Die Welle ist das Meer, realisiert hat. Also, wenn ich eine Welle bin, als Teil dieses großen Ozeans des Seins, eine einzigartige Welle, und es ist wie so ein Spritzwasserschutz, ja, da fliegen ein paar Tropfen drauf, diese Reflexionsfläche, und dann schaue ich da hoch und denke, wow, das bin ich. Ah, ist das salzig? Ah ja, okay, ist ein bisschen blau oder ein bisschen grün oder ein paar Algen drin, was auch immer. Und da suche ich diese paar Tropfen und dieses zusammengebastelte Bild von diesen paar Tropfen an dem Spritzwasserschutz, das ist Ego. Und das halte ich aber für meine Persönlichkeit. Logisch, dass ich mich dann immer zu klein fühle, dass ich ständig irgendwas brauche, weil ich diesen Mangel empfinde und dass ich ständig gegen andere kämpfe, die vielleicht einen besseren Spritzwasserschutz haben. Ist naheliegend. Ja, weil ich nicht mit der Wirklichkeit in Kontakt bin. Aber eigentlich gilt es, den Blick nach innen, nach hinten fallen zu lassen, und das kann ja ruhig mal da sein, aber das bin ich nicht, und zu erkennen, dass ich die Welle bin, dass ich eine Welle, eine lebendige Welle des Ozeans des Seins bin. Individuelles Bewusstsein oder Seele. Und wenn ich das hinkriege, merke ich, dass aus der Tiefe, dass ich diese Reflexionsfläche, Ego, dieses Fixieren, dass ich das nicht brauche, auch wenn ich es vielleicht immer wieder mache, und dass aus der Tiefe im Grunde alle Qualitäten kommen, die sich in meinem Ego-Bild bisher gespiegelt haben. Der Spiegel des Ego ist leer. Da ist nichts drin. Alles, was da drin erscheint, bist du, aber nicht als Ego, sondern aus der Tiefe des Seins. Das heißt, gute Botschaft, alles, wovon wir meinen, dass wir sind und mit Klauen und Zähnen verteidigen, sind wir wirklich zutiefst, aber wir sind es anders. Wir sind es aus der Wesens, wir sind es aus der Essenz. Beispiel von gestern. Vielleicht kennt ihr Menschen, die nur glücklich sind, wenn sie sich ärgern. Ich war mal jahrelang mit so jemandem in der Gemeinschaft zusammen. Wir hatten dann irgendwann das Gefühl als Studenten, wir müssen den guten Mann ärgern, damit er sich freut, sonst ist der Tag nichts wert. Und dann haben wir ihn geärgert und dann hat alles gepasst. Ja? Ärger ist eine Variation von Wut, Aggressivität. Also da ist was komplexer, aber nur mal jetzt einfach gehalten, da ist was, wo sich jemand zu klein fühlt und ständig dann sein Recht einfordert und sich an allem ärgert, was nicht passt. Also wo er seine Sicht von der Welt und den Menschen anderen aufdrücken muss. Und dahinter ist die wahre Empfindung, das, wo er gerade ist, nämlich diese Ego-Muster, ist ja zu klein. Wenn er zurückschaut in die Tiefe, spürt er, dass da in ihm eine Kraft ist aus dem Wesen, die ihm Raum gibt, die groß ist, die weite ist, die ein sich aufrichten in seine eigene Würde und Kraft und Größe sein, sich groß sein lassen aus dem Wesen, ihn dazu einlädt. Wenn das realisiert ist, braucht es den Ärger vielleicht nur noch punktuell da, wo er vielleicht mal hingehört, oder die Wut, aber nicht als Dauerzustand, nicht als Ersatz. Das wäre ein Beispiel für Ego. Ja, also das, was sich im Ego spiegelt, hat einen Zusammenhang, ist die Coverversion, die unvollständige Coverversion unserer wahren Wesensqualitäten. Derer sind viele. Wir sind nicht einfach nur, wenn das Ego aufhört, irgendwie eine einheitliche Persönlichkeit, die leer und erwacht ist. Guckt euch mal die erwachten Leute auf der Welt an, oder die Meisterinnen und Meister, die sind höchst profiliert, höchst brillant, powervoll, mit allen möglichen Begabungen, nach denen wir uns manchmal sehen. Also, das ist freigelassenes Menschsein, das ist kein Spezialzustand. Das ist eigentlich der Normalzustand von Menschsein. Ja, das Zulassen des Zustroms aus der Wesenstiefe, aus dem Essentiellen, und Wesen, Essenz würde ich die Präsenz des Seins in uns beschreiben. Das Essentielle, um uns sprachlich klarzubringen, Durkheim nennt es das wahre Wesen. Das Essentielle in uns ist die Art, wie das universale Bewusstsein, wie der Ozean, in dir der einzelnen Welle wirkt, erscheint und sich ausdrückt. Kreativ, lebendig, liebevoll, paarvoll, struppig, leidenschaftlich, zart, berührbar und. Und das ist, wer wir sind. Und wenn wir noch tiefer lauschen, spüren wir, deshalb das Bild, das viele große Traditionen benutzen, wir sind eine Welle, aber wir sind eine Welle des Ozeans. Und wir sind in der Tiefe, wenn wir tief in uns lauschen, sind wir nicht getrennt. Es gibt keine Grenze von irgendetwas. Das ist das, was in der mystischen Tradition genannt wird, die All-Eins-Erfahrung, Einheitserfahrung. Und das ist kein, jeder, der mir sagt, ja, der große Einheitsbrei, sage ich, stopp, du hast es nie erfahren. Das ist kein Einheitsbrei. Das ist eine unglaubliche Präsenz, die unser Leben verändert und die immer wieder in uns aufleuchten kann und immer wieder, bis es letztlich unser, ich wage das sozusagen, Normalzustand wird. Dass wir hier sitzen in diesem Raum und spüren und die Wärme und unseren Kaffee erfreuen, einander sehen. Und gleichzeitig ist das Gewahrsein nicht verschwunden, dass wir auch verbunden sind und letztlich sogar eins sind mit der Totalität des Seins, in der alles erscheint. Und das hat natürlich unendlich viele Dimensionen, das können wir fein und tiefer und mächtiger und noch tiefer und unendlich und so weiter erfahren. Ein moderner, faszinierender Lehrer sagt, Erwachen oder Erleuchtung hat kein Ende. Deshalb heißt sein neuestes Training Endless Enlightenment. Wir gehen weit über Erleuchtung hinaus. Wir bleiben da nicht stehen. Das geht um was noch viel Größeres. Das ist nur ein Baustein. Der Trick von unserem lieben Ego ist, ihr ahnt es vielleicht, der Inhalt ist austauschbar, wie bei einem Spiegel. Kannst du deinem Spiegel vorschreiben, dass er dich nur spiegelt an den Morgenden, wo du mit dir zufrieden bist und die anderen bitteschön auslässt, dir eine schwarze Fläche zeigt? Die meisten Spiegel machen das nicht. Das heißt, unser Ego als Reflexion spiegelt auch die tieferen Erfahrungszustände. Das bedeutet, du machst vielleicht im Atmen eine wunderbare tiefe Erfahrung, wo du denkst, ah, das ist es. Und dann im Nachschwingen in der Erfahrung, in der Atemreise ist es noch völlig frei und fluide. Dann im Nachschwingen kommt ihr, wachst du nachts auf, wie war das nochmal? Ach ja, ach, das bin ich ja. Ah ja, okay, gut. Morgens mein Kaffee, denkst du, ich erinnere mich jetzt mal dran, wer ich eigentlich bin. Ah, ich bin das. Hey, ja, ich bin diese Tiefe, ich bin dieses feurige Ström. Hey, ist ja super, wunderbar, ich bin das feurige Ström. Also dieses feurige Ström fährst du dann nach Hause. Das ist Ego. Und zwar, deshalb ist mir das so wichtig, Ego ist nicht ein früher unreife Zustand, den wir irgendwann hinter uns lassen und sagen, okay, Ego habe ich hinter mir, jetzt geht es nur noch ums wahre Selbst. Sondern Ego ist ein Phänomen, ist eine Fähigkeit, so möchte ich es fast sagen, unseres Geistes, die ist gar nicht falsch. Sie ist halt ein bisschen tricky. Aber es ist eine Fähigkeit unseres Geistes, alles, was wir erfahren, zu spiegeln. Wir schauen da rein und verdinglichen es. Im Englischen Reification, dieses Versachlichen. Und wir verdinglichen es. Ich kann auch Erwachen verdinglichen. Vielleicht kennt ihr auch wunderbare Lehrerinnen und Lehrer, ich kenne auch eine ganze Reihe, wo zeitweise diese Ego-Qualität aufleuchtet. Williges Jäger, sehr, fand ich, offen gesagt hat, glaubt ja nicht, das Ego sei weg bei mir. Das Ego eines Zen-Meisters ist stark wie ein Löwe. Ah, super, das ist das Durchschaut, weil seine Erfahrung ist stark wie ein Löwe. Und deshalb ist diese Reflexion auch so. Ja, und wenn der was wollte, dann war da kein Kraut gewachsen. Hat er das durchgezogen. Er war nicht der Typ, der sowas tat, aber er konnte das. Das bedeutet, wir können lernen, mit dieser Fähigkeit unseres Geistes zu spielen. Dazu mag ich euch einladen. Lasst das Auftauchen des Ego, das sich dann selbstbewusst neben euren Atemplatz stellt und sagt, super Erfahrung, hatte bestimmt niemand sonst hier. Ja? Lasst es elastisch sein, lasst es schwingen. Ah, das geht. Ah, interessant. Das ist diese Reflexion gerade. Die Neigung meines Geistes, ganz automatisch etwas zu verdinglichen. Das hat uns ja mal geschützt. Wie gestern stark auch beschrieben, als Kinder oder in schwierigen Situationen ist es auch ein Schutz. In schwierigen Situationen kann es zum Beispiel, ich nehme jetzt mal von meinem Leben her, meiner Situation her, kann es mal dran sein, jemanden, der, sag mal, unseren Gruppen, unseren Raum als Gruppe miteinander, Retreatraum oder so, die Arbeit bedroht, dass ich innerlich das Schwert ziehe und sage, stopp, also jemand von außen zum Beispiel, sage, stopp, hier bin ich der Lehrer und ich weiß, wo es lang geht. Schluss jetzt. Ja, also das wäre eine Art von Ego, aber in einem Dienst eingesetzt, dass ich sage, ich identifiziere mich mit meiner Erfahrung, mit der Arbeit mit euch und schütze damit den Raum. Wichtig ist nur, dass ich es dann wieder loslasse. Und ich finde einen sehr schönen Schlüssel, die Geschichte von einem, manche kennen es vielleicht von euch, von einem Lehrer, der gefragt wird, oder einer Meisterin, die gefragt wird, ja, hast du keine Maske, hast du kein Ego? Und dann sagt sie, ja, natürlich, Tausende, aber ich klebe sie nicht fest. Das ist dieses Nicht-Verdinglichen, ich spiele damit. Und es taucht wieder auf. Und wenn ihr in spirituellen, meditativen oder auch fortgeschrittenen therapeutischen Kontexten unterwegs seid, spitzt mal die Ohren, wie auf das arme Ego draufgedroschen wird. Ich finde es manchmal herzzerreißend. Weil das Ego ist ein Aspekt von uns und wir bilden es ja oft auch aus einer inneren Not, wenn wir an unsere Kindheit denken und Wunde heraus. Das heißt, in dem Moment, wo das Ego in Splitter zerfällt, trifft jemand dein Herz. Und das passiert leider in spirituellen Gruppen auch. Also seid achtsam da. Für mich ist mittlerweile der Umgang mit dem Ego, mit dem Phänomen Ego, wie auch immer ich das nenne, in spirituellen Linien oder Traditionen ein Maß ein Maß, wie mit Menschen grundsätzlich umgegangen wird. Ich beobachte, oder ich habe beobachtet, wenn auf das Ego brutal und gefühllos draufgedroschen wird, kann das irgendwann auch mit ganzen Menschen passieren, im symbolischen, im sprachlichen Sinn. Also, das ist kein einfaches Feld. In diesem Feld verstricken sich gerade auch Menschen, die schon viel an sich gearbeitet haben. Und ich sage nicht, dass ich das blicke, aber ich teile das, was ich schon verstanden habe oder meine zu verstehen, teile ich mit euch, auch auf der Basis hier getragen, es ist nicht nur von mir, was ich euch hier referiert habe, auch auf der Basis getragen von einigen wichtigen Lehrern, die ich sehr reif in ihrer Sicht für dieses Thema finde. Also zum Beispiel Silvester Walch, finde ich, ist da sehr, sehr gut drin, und exzellent ist Hamid Almas. Es sind auch einige, diese Verdinglichung, das ist etwas, was er stark herauskehrt. Und einige andere, John Wellwood auch. Meist die Leute, Dirk hat, die so Ost- und West-Psychologie und spirituellen Weg zusammenbringen, da habe ich das Gefühl, dass das der Weg der Zukunft ist.